Wir haben einen neuen Finanzminister, aber noch keine neue Regierung.
Unter anderem darüber sprechen wir heute bei beide Seiten live. Hallo und herzlich willkommen dazu.
Zur Erinnerung, ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner hat in eine andere Regierung gewechselt, nämlich die in der EU in Brüssel. Er wird dort EU-Migrationskommissar. Und in Österreich wird deshalb jetzt sein Job als Finanzminister nachbesetzt.
Ganz genau, mit Gunther Meyer, dem bisherigen Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht im Finanzministerium. Er ist also für jetzt mal fix, zumindest bis eine neue Regierung steht.
Ist Meyer eine gute Wahl und wie steht's um die restlichen Verhandlungen? Dazu beleuchten wir jetzt beide Seiten mit Manuela Reidl und mit Carina Trauerner, beide jetzt bei uns und beide aus unserer Puls24 Nachrichtenredaktion. Hallo.
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 Carina, ich beginne mit dir. Gunther Meyer, du hast dir angeschaut, was spricht denn dafür, dass er auf jeden Fall mal eine gute Option, eine gute Wahl ist?
Ja, Gunther Meyer ist in Österreich sicher einer der Top-Steuerexperten. Er ist jetzt schon seit 12 Jahren Sektionsleiter im Finanzministerium für Steuerpolitik und für Steuerrecht. Er kennt sich da sehr, sehr gut aus. Er hat 2003 im Finanzministerium angefangen, hat mit 25 auch schon seinen ersten von 2 Doktoren in der Tasche gehabt. Das heißt, er ist definitiv einer von den Top-Experten hier in Österreich. Und das ist natürlich auch besonders gut in der jetzigen Zeit, weil er hat nicht allzu viel Zeit, wahrscheinlich, du hast es schon angesprochen, er wird wohl nur ein Übergangsminister sein. Und wenn man da jetzt eine lange Einarbeitszeit hätte, vielleicht 2 Monate und dann schon gar nicht mehr im Amt ist, dann bringt sich das eigentlich relativ wenig. Das wird es bei ihm nicht brauchen. Und man muss auch sagen, er gilt im Finanzministerium als ein sehr unaufgeregter, ein sehr sachlicher, verlässlicher Beamter. Und da wird er jetzt wahrscheinlich in den Koalitionsverhandlungen nicht unbedingt dazwischengrätschen als Finanzminister. Er ist aber jetzt auch nicht unbedingt der klassische Parteisoldat. Er war im Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher ÖVP-Korruption 2022. Da ist es gegangen um Thomas Schmidt, den Ex-Generalsekretär im Finanzministerium. Wir erinnern uns, die Inseraten-Affäre, wo es darum gegangen ist, das Finanzministerium hat Inserate in Auftrag gegeben, unter anderem bei der Tageszeitung Österreich. Und im Gegenzug soll man sich eben quasi positive Berichterstattung für den damaligen ÖVP-Chef Sebastian Kurz ausgehandelt haben. Und es soll eben auch so gewesen sein, dass man auch frisierte Umfragen in der Österreich hat publizieren lassen. Mhm. Und da war eben Gunther Meyer im U-Ausschuss und was er da genau gesagt hat zu dieser Causa, das können wir uns kurz anschauen.
Mir blutet das Herz, wenn eine Handvoll Personen die Reputation des Ministeriums beschädigt. Aber so ist die Finanzverwaltung nicht.
Ja, man sieht, er ist wohl von ganzem Herzen ein Beamter und sein Herz hängt auch im Finanzministerium. Und da sagt die eine Seite, er ist eigentlich die perfekte Besetzung jetzt für den Finanzminister.
Was sagt denn die andere Seite, Manu?
Es gibt keine andere Seite. Nein, ganz im Ernst, es gibt niemanden, der sich zu Wort gemeldet hätte heute und gesagt hat, Gunther Meyer, was wollt ihr mit dir? Nein, anscheinend ist er tatsächlich ein geschätzter Experte, da sagt niemand etwas dagegen und es hat auch niemand einen Widerspruch zu seiner Kür als Finanzminister eingelegt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Mitarbeiter in seiner Abteilung im Finanzministerium, der sagt, manches Mal ist der Gunther schlecht drauf, aber das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Also die andere Seite heute ganz kurz nicht vorhanden. Beim aktuellen Thema.
Es ist natürlich die Frage, ob er weiter bleibt. Wir wissen es, wir sind mitten in den Koalitionsverhandlungen und das Finanzministerium, das ist da natürlich so etwas, wie der ganz große Preis, eines der wichtigsten Ministerien. Schauen wir uns vielleicht das jetzt einmal ganz genau an. Carina, die Neos sind ja schon ein bisschen vorgeprescht in dem Profilinterview, hat es geheißen, obwohl sie die kleinste Partei sind, die da mitmacht bei der Dreierkoalition. Sie hätten ganz gern das Finanzministerium. Warum denn?
Ja, für die Neos ist ganz klar, es muss sich etwas ändern. Die letzten 8 Finanzminister, wenn man jetzt die Expertenregierung mit Eduard Müller rauslässt, die waren alle von der ÖVP und die Neos sagen, da sind so viele Skandale und Skandelchen passiert, da muss einfach jemand her, der vorher noch nicht im Finanzministerium gesessen ist. Und das Letzte, was sie eben da sehen, ist punkto Budget. Wir wissen es, Magnus Brunner, der hat im Wahlkampf gesagt, eigentlich ist eh alles gut, wir halten die EU-Kriterien ein, da kann ein eigentlich nicht wirklich viel passieren. Und dann nach der Wahl hat man gesagt, okay, die Expertinnen und Experten, die davor gewarnt haben, dass wir die EU-Kriterien niemals einhalten können, die hatten doch recht. Es geht sich jetzt doch nicht aus. Und die Neos sagen, das hätte so einfach nie passieren können. Und Beate Meinl-Reisinger, die Neos-Chefin, die hat da auch sehr scharfe Worte gefunden. Da können wir mal kurz reinhören.
Wir haben vor der Wahl gehört, wir brauchen kein Sparpaket. Der Finanzminister hat gemeint, man solle doch bitte die Kirche im Dorf lassen. Und ich glaube, man kann ehrlich sagen, hier wurde ganz sicher wider besseren Wissens gelogen.
Also scharfe Worte hier von der NEOS-Chefin, und ich habe schon angesprochen, das war eben nicht die einzige Thematik, die NEOS hier stört. Thomas Schmidt haben wir schon angesprochen, und da sagen die NEOS einfach, es muss sich was ändern.
Das ist also die NEOS-Seite. Es gibt noch eine andere Seite, nämlich die ÖVP-Seite. Natürlich verhandelt die SPÖ, wir wissen es auch mit. Wir schauen uns aber explizit die ÖVP an, weil die letzten 8 Finanzminister, mit Ausnahme von Eduard Müller, der wie Gunter Meyer übrigens eben auch eigentlich ein Experte war.
Einer der beliebteren Finanzminister.
Wären wir wieder beim jetzigen Finanzminister, den aber wohl die ÖVP nicht schützen wird. Ja. Also schauen wir uns tatsächlich an, warum will denn die ÖVP immer das Finanzministerium?
Also einerseits hat sie so eine Art Erbpacht aufs Finanzministerium, und zweitens darf man nicht vergessen, ohne Gerd Kamusi. Das heißt, wenn ich das Finanzministerium stelle, rede ich automatisch bei allen anderen Materien mit, die den Staat betreffen, weil ich ja immer diejenige sein muss als Finanzministerin oder als Finanzminister, die das Budget dafür zur Verfügung stellt. Ich kann deshalb nichts abdrehen. Wenn etwas fix verhandelt ist in Regierungsverhandlungen, dann wird das trotzdem schwierig. Aber man sitzt einfach überall mit am Tisch. Die Macht der Kasse ist einfach mit die größte im Staat. Und man muss schon dazu sagen, fairerweise, unter den Parteien, die jetzt verhandeln, hat die ÖVP bei den Nationalratswahlen die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Und als stärkste Partei steht ihr das wahrscheinlich mächtigste Ministerium wohl auch zu. So sehr man Beate Meinl-Reisinger auch verstehen kann, wenn sie sagt, ihr hattet eure Chance.
Verstehen kann sie auf alle Fälle auch die Bevölkerung. Wir haben uns da für aktuell die Woche umgehört in der Bevölkerung, wie sie denn das sieht, ob das Ministerium lieber in NEOS Hand sein sollte. Und das Ergebnis ist doch beachtlich. Ja, es sagen zwar 46%, sie sind eher dagegen. Aber wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass die NEOS bei der Nationalratswahl gerade mal 9% der Stimmen geholt haben und dann 29% von der Gesamtbevölkerung sagen, ja, sie sind sehr dafür oder eher dafür, dass die NEOS das Finanzministerium bekommen, dann ist das doch auch beachtlich. Und noch erstaunlicher ist es, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, auf die Parteien aufgeschlüsselt, nämlich die SPÖ und die ÖVP. Die ÖVP-Wählerinnen und Wähler sagen, obwohl ja eigentlich das Finanzministerium schon sehr, sehr lange Zeit in Hand der ÖVP ist, sagen nur 54%, sie sind dagegen, und ebenso 29% sagen, ja, bitte gibt es doch den NEOS. Und bei der SPÖ schaut das Bild noch ärger aus, da ist es eigentlich gleich auf. 37%, die sagen ja, 38%, die sagen nein. Und natürlich ist in dieser Nein-Option auch noch die Option drinnen, dass die SPÖ das Finanzministerium bekommen würde. Also das hat man unter den SPÖ-Wählerinnen und Wählern schon ein bisschen abgeschrieben, offenbar.
Da sieht man aber auch die große Schnittmenge, die es eben inhaltlich gibt zwischen den NEOS und den ÖVP und Wählenden, die ja die NEOS eigentlich auch ganz sympathisch finden, rein inhaltlich. Wenn man sich die Frage stellt, wie würden denn die Parteien die Schuldenkrise, die es momentan gibt, bekämpfen, dann wären ÖVP und NEOS ziemlich stark auf einer Linie. Die wollen beide Steuersenkungen, die wollen die Nebenkosten runter, die wollen wollen mehr Anreize dafür, Vollzeit zu arbeiten in der Bevölkerung. Die wollen dafür sorgen, da sind wir jetzt beim NEOS-Programm, die wollen weniger Vorschriften und Bürokratie. Also da muss ich schon sagen, da ist es kein Wunder, dass auch ÖVP-Wählende sich vorstellen können, dass die NEOS das Finanzministerium stellen, weil bei diesen Punkten kann eigentlich nicht viel schiefgehen.
Das sind jetzt die Punkte der ÖVP, der ÖVP, eben die Inhalte, die ÖVP gerne umsetzen würde fürs Finanzministerium. Wir haben es ganz kurz schon eingeblendet gesehen. Du hast eben, wie gesagt, die NEOS-Seite angeschaut. Also in vielen Punkten deckt man sich da eigentlich nicht.
Genau, es war jetzt gar nicht so ein großer Fehler, dass kurz die falsche Grafik da war, weil sie ist fast deckungsgleich. Also in den meisten, vielleicht können wir sie nochmal kurz herzeigen, in den meisten Punkten sind wir da sehr, sehr ähnlich zu dem, was die Kollegin gerade auch schon gesagt hat, Senkung Lohnsteuer, Senkung Lohnnebenkosten, Vollzeitbonus, Überstunden, dass man da unbedingt zumindest Steuerbegünstigung etwas machen müsste. Wo vielleicht noch ein bisschen ein Knackpunkt ist, ist, was die ökosoziale Steuerreform angeht. Ja, da hat es jetzt auch schon eine gegeben zwischen ÖVP und den Grünen. Da wollen die NEOS aber noch einen weiteren Schritt machen und wollen sagen, man muss die CO2-Besteuerung noch schärfer angehen und man muss auch Förderungen, die jetzt gegen den Klimawandel sind, auch etwas einschränken.
Also da würde die ÖVP sagen, nicht mit uns. Ja. Ganz kurz hat sogar Karl Nehammer schon in Frage gestellt oder zumindest in den Raum gestellt, dass er dieses ganze Konzept, dass man klimaschädliches Verhalten höher besteuert, vielleicht wieder in Frage stellen würde in einer nächsten Regierung. Da hätte er auf alle Fälle Gegenwehr von Pink.
Das ist eigentlich ganz lustig, weil es war ja historisch, haben sie es damals verkündet, Karl Nehammer an der Seite von Werner Kogler, Vizekanzler der Grünen, als ganz großen historischen Erfolg.
Als man noch versucht hat, gemeinsame Erfolge mit den Grünen zu verkaufen.
Aber was auf jeden Fall da jetzt auch zu sehen war, für die SPÖ ist es schwierig, wenn natürlich die beiden Parteien so deckungsgleich sind, ist es für die SPÖ dann schwer, mit ihren Themen durchzukommen. Aber bleiben wir hier auch beim Thema Geld. Die Energiekosten sind und bleiben nämlich eines der Sorgenkinder, auch eben für die neue Regierung. Denn die Energiekosten, das ist klar, die werden wohl wieder steigen.
Ja, der Streit über russisches Gas und steigende Netzkosten führen wohl bald zu höheren Energiepreisen. Und dazu laufen auch noch staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie die Strompreisbremse mit Ende des Jahres aus.
Ja, und sollten diese Unterstützungen verlängert werden, auch dazu beleuchten wir beide Seiten. Carina, du hast dir angeschaut, was eben dafür spricht, dass man diese Zuschüsse, dass man die verlängert.
Ja, die eine Seite sagt halt, das endet alles auf einen Schlag. Da gibt's eben die Strompreisbremse, die jetzt ausläuft mit Ende des Jahres. Und die Netzkosten würden auch steigen, weil da gab's zwei Unterstützungsmaßnahmen von der Regierung, dass man gesagt hat, die werden quasi gedrosselt oder fallen sogar ganz weg. Und das würde jetzt alles auf einen Schlag passieren. Und da ist man auch in der Bevölkerung ein bisschen gespalten, weil einfach ein sehr, sehr großer Preisunterschied in Zukunft auf uns zukommt. Die Plattform Durchblicke hat sich das angesehen. Das wären bis zu 45% höhere Stromkosten im Jahr für eine... Genau, für eine drei- und vierköpfige Familie zum Beispiel wären das so im Durchschnitt 430 Euro mehr Kosten im Jahr. Es könnten aber auch über 700 Euro sein. Und wenn man jetzt ein bisschen knapp bei Kasse ist, dann sind 700 Euro natürlich schon sehr viel Geld. Wir haben uns da heute auch in der Bevölkerung kurz umgehört, wie sie denn die Strompreisbremse sieht und dass sie ausläuft, hören wir da mal rein.
Wie ist das mit der Strompreisbremse? Haben Sie da ein bisschen davon profitiert?
Natürlich, schon. Es wäre auch gut, wenn die noch länger wäre.
Hat geholfen, ja, war eine Wohltat, Gott sei Dank.
Die Wohltat, die endet jetzt leider Ende des Jahres.
Traurig, das ist sehr, sehr traurig. Ich hoffe, wir bekommen wieder was drauf.
Was bleibt uns über? Nichts.
Ja, so dass die Bevölkerung nicht wahnsinnig begeistert ist natürlich, wenn ihnen Subventionen in dem Fall gestrichen werden, liegt irgendwie auf der Hand. Aber Manu, du hast dir die andere Seite angeschaut. Was wir natürlich auch wissen jetzt, auch mitten in diesen Koalitionsverhandlungen, es gibt ein Budget zu sanieren.
Ja. Knappe Kassen, das kann man auch das Budget nennen.
Das ist schon mal Argument Nummer eins. Der anderen Seite, das würden die Neos unter anderem argumentieren, aber auch die ÖVP, die sagen, Leute, schaut euch unser Budgetloch an. Diese Maßnahmen, wie zum Beispiel die Strompreisbremse, waren als vorübergehende Maßnahme in einer Teuerungskrise gedacht. Und so sollte man sie auch sehen, als eine Maßnahme, die man jetzt wieder ausschleifen lassen muss. Aber es gibt auch wirtschaftliche Argumente, die ganz spannend sind. Zum Beispiel, dass so eine Strompreisbremse in Wahrheit den Wettbewerb dämpft zwischen den Anbietern. Dass es auch oft so war, dass dann die Energieversorger träge geworden sind, dass man eigentlich schon günstigeres Gas oder Strom auf den Großmärkten bekommen hat, diese niedrigeren Preis aber nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben hat, die sich quasi durch diesen Strompreisdeckel dann auch gar nicht so sehr betrogen gefühlt haben deswegen. Oder dass die Kundenseite dann gar nicht eingeladen wird, Energie zu sparen. Na, weil ein Effekt, wenn die Energiepreise steigen, wäre ja eigentlich, dass man sich viel, viel besser überlegt, wo man überall Energie verbraucht. Wenn man so stark subventioniert wird, fällt das weg. Und etwas, das ich sehr, sehr spannend finde, du hast gerade Durchblicker.at angesprochen, dieses Preisvergleichsportal, die haben auch erhoben, wie träge wir sind in Österreich als Energiekunden. Wir wechseln nie den Anbieter, obwohl man auf Durchblicker auch sehen würde, dass man sich hunderte Euro im Jahr ersparen könnte. Und das würde wiederum den Wettbewerb zwischen den Anbietern steigern, was wieder uns allen als Kundinnen und Kunden zugute käme. Dann müssten die sich nämlich mehr einfallen lassen, mit Rabatten und günstigeren Preisen. Also egal, was da jetzt kommt, damit sollten wir uns, das ist gleich ein Vorsatz fürs Jahr 2025, gleich auf die To-Do-Liste schauen. Einfach einmal vergleichen. Wir zahlen wahrscheinlich alle mehr, als wir müssten.
Gibt es Neukundenrabatte etc.? Also das ist wirklich etwas, was man machen sollte, um da sozusagen Geld zu sparen. Carina, wir haben kurz schon die Parteien angesprochen, aber welche Parteien sind denn jetzt dafür, dass man trotz alledem, auch was Manu jetzt gesagt hat, dass man eben diese Zuschüsse behält?
Vor allem die Parteien, die künftig in der Opposition sitzen werden, die haben jetzt auch kein Budget zu sanieren, könnte man jetzt fast sagen. Aber die FPÖ zum Beispiel ist eben dafür und sie hat auch eine Gegenfinanzierung vorgeschlagen. Sie sagt, man soll die Ukraine-Hilfen kürzen, man soll die Ausgaben für Migration kürzen und auch für die Klimapolitik. Punkto Klimapolitik, auch die Grünen sind dafür, dass man zumindest etwas tut. Es muss nicht die Strompreisbremse sein, sondern die wollen eher bei den Netzkosten ansetzen. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger ins Gewicht fallen als die Strompreisbremse. Und man sagt einfach, okay, da hätte man einen Hebel, dass man zum Beispiel die Förderungen für die erneuerbaren Energien noch einmal aussetzt. Das hat man jetzt eh schon zweimal gemacht.
Mhm. Und auf der anderen Seite stehen eben, du hast sie ganz kurz schon angesprochen, die NEOS dann zum Beispiel auf der politischen Seite. ÖVP und NEOS positionieren sich recht eindeutig und sagen, wir müssen das auslaufen lassen. Dazu raten uns schließlich auch die Expertinnen und Experten. Die SPÖ würde ja normalerweise sofort mitlaufen mit den Grünen und mit der FPÖ und sagen, da müssen wir was tun. Die wäre ja die Antiteuerungspartei. Als sie noch auf der Oppositionsbank saß, hat sie ständig getrommelt, dass man viel zu wenig gemacht habe seitens der Regierung gegen die Teuerung. Jetzt allerdings verhandelt sie halt auch gerade mit ÖVP und NEOS und tritt deswegen leiser. Der Club der SPÖ lässt nur verlauten, wir sind uns des Problems bewusst und sind mit anderen Parlamentsparteien im Gespräch, was man da machen kann.
Kann man jetzt alles und gar nichts reininterpretieren.
Kann alles und gar nichts heißen.
In so eine Aussage. kommen wir auf jeden Fall von der Bundespolitik und von der Bundesregierung jetzt auf die Landesebene, denn bei zwei Landtagen werden ja demnächst Wahlen anstehen. In der Steiermark schon an diesem Sonntag und im Burgenland am 19. Jänner.
Und auf diese Wahl, nämlich die im Burgenland, schauen wir jetzt genauer. Da hat nämlich der freiheitliche Spitzenkandidat Norbert Hofer heute sein Wahlprogramm präsentiert. Und ganz generell wird das eine wirklich spannende Wahl.
Nein, der SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat dort eine absolute Mehrheit zu verteidigen. Aber mit Norbert Hofer hat er jetzt natürlich einen starken Gegner. Wir beleuchten beide Seiten. Manu, dass die FPÖ jetzt im Burgenland Platz 1 holt, so wie es bei der Nationalratswahl war, wie es bei der EU-Wahl war oder wie es wahrscheinlich in der Steiermark sein wird. Das wird im Burgenland wahrscheinlich nicht sein. Aber was spricht denn alles für Norbert Hofer? Was hat er denn auf seiner Seite?
Also der Hans-Peter Doskozil ärgert sich ganz sicher, dass Norbert Hofer jetzt in seinem Bundesland, in seinem Wählerteich fischt. Norbert Hofer ist eines der bekanntesten Gesichter der FPÖ. Den kennt spätestens seit dem Jahr 2016 jeder, wo er ja von der FPÖ als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde, gegen Alexander Van der Bellen angetreten ist, knapp verloren hat, aber sich für immer eingebrannt hat ins Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher als quasi das freundliche Gesicht der FPÖ. Der konziliante Norbert, mit dem sich auch irgendwie alle verstehen. Der war jetzt jahrelang dritter Nationalratspräsident und es ist ihm auch immer von allen anderen im Parlamentsclub ausgewiesen worden, mit dem Mann kann man reden, mit dem Mann kann man zusammenarbeiten und er schafft es auch überparteilich zu agieren. Also dem werden auch von politischen Mitbewerbern für einen FPÖ-Mann erstaunlich viele Rosen gestreut. Und er ist auch seinem freundliches Gesicht der FPÖ-Image gerecht geworden, als er jetzt seinen Wahlkampf für die Landtagswahl im Burgenland gestartet hat. Hören wir kurz rein, was er da gesagt hat zu seinen Ambitionen, ob er denn Landeshauptmann werden will.
Ich werde einen Wahlkampf führen, bereits, der es ermöglicht, dass wir unsere Themen im Burgenland auch umsetzen können und ich am Ende dieses Wahlkampfes in einer Position bin, wo ich aus der Position des Stärkeren heraus diese Themen umsetzen kann, um es so zu formulieren.
Der Herbert Kickl redet anders. Ne? Also, jedenfalls ist es auch ein großer Punkt für die FPÖ, dass sie so viel Glaubwürdigkeit im Migrationsthema hat. Und das ist ja gerade ein Thema, das auch dem burgenländischen SPÖ-Chef sehr unter den Nägeln brennt und mit dem er gerne in Medien ist. Da kann man schon sagen, Norbert Hofer bringt da viel Glaubwürdigkeit mit, einfach nur, weil er ein Freiheitlicher ist. Und ich finde auch, und das nur am Rande, eine super Idee, das Coming-Home-Tour zu nennen. Also offensichtlich hat er auch ein recht fähiges Wahlkampf-Team, das sich solche Schmankeln einfallen lässt. Manu hat schon kurz angesprochen, Hans-Peter Doskozil wird sich vielleicht auch ärgern, dass der jetzt nicht, wir haben ihn vorher auch kurz eingeblendet gesehen, neben Norbert Hofer, Johann Schürz, nämlich sein Vorgänger und damals Spitzenkandidat,
Landeshauptmann-Stellvertreter, aber gemeinsam. Über das
Burgenland hinaus trotzdem nicht wahnsinnig bekannt, muss man sagen. Also da wird es vielleicht Ärger geben, aber Hans-Peter Doskozil hat trotzdem die absolute Mehrheit 2020 geholt. Was spricht denn jetzt alles für ihn?
Du hast es gerade angesprochen, das letzte Wahlergebnis spricht auf alle Fälle für ihn. Also da ist einfach noch extrem viel Luft nach unten. Also den ersten Platz, den wird er einfach nicht verlieren, kann man jetzt schon so gut wie sagen. Es gibt leider keine Umfragen. Da ist das Bundesland wohl doch ein bisschen zu klein. Was man so hört, wird es wahrscheinlich auch keine geben, da die Umfragen doch etwas teurer sind, auch für die Regionalmedien. Aber das Nächste, was wir uns anschauen können, sind die Ergebnisse von der letzten Landtagswahl. Und da sehen wir jetzt eben SPÖ, klar, die absolute Mehrheit in Mandaten geholt. Die ÖVP hat 31%, die FPÖ ist gerade mal bei 10%. Und da sieht man einfach, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach unten ist. Aber was es derzeit definitiv gibt bei der SPÖ, das ist ein Zittern um die absolute. Weil ob man die absolute Mehrheit halten kann oder nicht, ist natürlich sehr, sehr relevant für die Möglichkeiten, die man dann einfach in der Gestaltung hat. Mhm. Was aber auch für Hans-Peter Doskozil spricht, ist die inhaltliche Ausrichtung. Man hat ja doch einen deutlich schärferen Migrationskurs als die Bundespartei. Und da nimmt man der FPÖ auch einfach etwas Wind aus den Flügeln. Hans-Peter Doskozil war ja 2015 auch in der Flüchtlingskrise als Landespolizeidirektor quasi direkt mittendrin. Also dem spricht man da jetzt auch sehr viel Glaubwürdigkeit zu. Und was man auch noch sagen kann, ist, dass Hans-Peter Doskozil natürlich einige Vorhaben umgesetzt hat. Das ist jetzt zum Beispiel der Mindestlohn für Landesbedienstete. Und da versucht man natürlich, das jetzt nochmal zu trommeln im Wahlkampf. Wir haben da heute auch mit Roland Fürst gesprochen, mit dem Landesgeschäftsführer im Burgenland. Wir können uns kurz anhören, was er da sagt.
Wer hat in den letzten 5 Jahren ab Tag 1 der letzten Wahl am 27. Jänner für das Burgenland gearbeitet, 750 Maßnahmen umgesetzt, die versprochen worden sind, Pflege, ein neues Spital gebaut, gratis Kindergarten übers Jahr und vieles mehr. Oder man lässt sich auf Experimente ein.
Und in eine Kerbe hat Roland Fürst ihn noch geschlagen, weil du auch schon angesprochen hast, die Coming-Home-Tour. Er sagt hier, naja, quasi da kommt jetzt ein Politiker aus Wien und will jetzt in die Regionalpolitik wechseln. Was weiß der überhaupt über uns? Und da haben wir schon einmal gesehen, erst vor kurzem Florian Turski, der ÖVP-Staatssekretär, der sein Amt aufgegeben hat, um nach Innsbruck zu gehen, in die Regionalpolitik und dann eigentlich abgewatscht worden ist. Also wirklich ein schlechtes Ergebnis eingefahren hat. Und da haben auch viele Menschen in Innsbruck gesagt, der kennt uns ja gar nicht mehr, der kommt jetzt aus der Bundespolitik.
Das allerdings ist vielleicht bei Norbert Hofer ja ein bisschen anders, weil der hat ja noch immer wirklich immer eigentlich starke Wurzeln auch zu seiner Heimat im Burgenland, im Pinkerfeld gehabt.
Die hat auch immer stark gespielt und er hat auch immer was seine Listenplätze und so weiter betrifft, sehr, sehr stark abgeschnitten in seinen Heimatorten. Und Florian Turski hatte auch einen extrem verunglückten Wahlkampf in Tirol. Da hat man, oder eigentlich gar keinen, man hat sich darauf verlassen, weil er dieses hohe Amt innehatte, wird er in Innsbruck einmarschieren und sagen, ich bin hier. Und das hat halt nicht funktioniert. Ich spitze jetzt zu. Also bitte rufen Sie mich nicht an, lieber ehemaliger Wahlkampfzentrale. Ich weiß schon, das war extrem zugespitzt formuliert. Und natürlich ist es so, dass auch Hans-Peter Doskozil sich seine Lorbeeren verdient hat während der Flüchtlingskrise 2015. Er hat allerdings auch eine extrem geschwächte Bundespartei hinter sich, die ihm etwas Glaubwürdigkeit nimmt. Einfach aufgrund der ständigen Querelen, die es gibt auf Bundesebene. Und man darf nicht übersehen, selbst Doskozil-Wählende im Burgenland sind nicht immer einverstanden damit, welche Rolle er bei der Bundespartei spielt. Also er hat sich einfach schon sehr viele Eigentore geschossen im Zuge seiner Landeshauptmann-Tätigkeit im Burgenland. Also ganz so eindeutig sind auch die Doskozil-Wählenden nicht immer einverstanden mit seiner Linie.
Wird auf jeden Fall eine spannende Wahl und natürlich auch am Sonntag in der Steiermark dann. Aber schauen wir jetzt noch ganz schnell über die Grenzen Österreichs hinaus, bevor wir dann später im Interview des Tages natürlich noch mal ganz groß zum Thema Innenpolitik kommen. Heute ist aber ein trauriger Stichtag.
Seit genau 1000 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Dazu gibt es auch noch brandaktuelle Entwicklungen, die den Kriegsverlauf und mögliche Friedensinitiativen beeinflussen werden.
Wie wahrscheinlich ist so ein Frieden und was muss dafür passieren? Auch dazu schauen wir uns beide Seiten an. Carina, die eine Seite sagt im Prinzip das, was auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt, dass durch Diplomatie im Jahr 2025, im nächsten Jahr, Frieden möglich wäre.
Ja, viele sagen auch, es muss langsam Frieden kommen, weil einfach die humanitäre Situation sehr, sehr angespannt ist, gerade jetzt mit Ausblick wieder auf den Winter. Wir haben da heute auch schon mit Cornelius Granik gesprochen von der Ukraine-Hilfe. Hören wir kurz, was er da gesagt hat.
Es muss eine Strategie gefunden werden, wo alle ihr Gesicht wahren können, wo der Konflikt eingefroren wird zum Beispiel, wo man sagt, wir haben jetzt einen Waffenstillstand, wir hören jetzt mal auf für eine gewisse Zeit und versuchen in irgendeiner Weise Zugeständnisse einander zu machen.
Ja, und ein Argument, das diese Seite auch noch bringt, ist einfach, dass man sagt, es ist nicht möglich oder es wird nicht möglich sein, Russland militärisch zu besiegen. Dafür ist einfach eine viel zu große Armee auf der anderen Seite da. Auch die Erfolge auf dem Schlachtfeld, die fehlen ja derzeit auch, wenn man in die russische Region Kursk gegangen ist, hat man sich eigentlich Großes erwartet davon, von dieser Offensive. Da hat man eigentlich nicht alles genauso erfüllen können, wie man sich's gewünscht hat. Das heißt, man kommt einfach sehr, sehr unter Druck. Und auch was den wichtigsten Partner von der Ukraine angeht, die USA. Da gab es erst die Wahl, Donald Trump von den Republikanern hat gewonnen. Da ist die Linie nicht immer ganz so klar, wie es jetzt weitergehen wird mit den Militärhilfen. Auch da haben wir heute schon mit einem Militärexperten gesprochen, nämlich mit Walter Feichtinger. Der hat anklingen lassen, welche Möglichkeiten Donald Trump hätte, hier quasi Druck zu machen, dass bald Frieden einkehrt.
Er kann natürlich versuchen, einerseits Druck auf Russland auszuüben, indem er sagt, wir geben der Ukraine alles, was sie braucht, um erfolgreich zu sein. Das wäre sicher eine Botschaft, die ankommt. Aber er könnte auch natürlich Kiew sagen, ihr müsst schon verhandlungsbereiter sein, ihr müsst hier einwilligen, ihr müsst gesprächsbereit sein, weil wir ansonsten unsere Lieferungen reduzieren, nicht einstellen, reduzieren, was natürlich auch schon sehr schwächend wäre für die Ukraine.
Ja, und hier gibt es eben die eine Seite, die sagt, dass am besten wäre es, man kommt jetzt schneller in Verhandlungen, bevor man überhaupt dann in die Zwickmühle kommt. Wie geht's weiter mit den Lieferungen? Weil man auch nicht ganz weiß, wie es in Deutschland weitergeht. Also da mehren sich jetzt auch die skeptischen Stimmen, die sagen, so viele Waffenlieferungen an die Ukraine, die soll es in Zukunft vielleicht nicht mehr geben.
Und auf der anderen Seite stehen natürlich die, die diese Verhandlungen gar nicht wahnsinnig erfolgsversprechend sehen in naher Zukunft und die sagen, ein Frieden, den wird es so bald nicht geben.
Also die andere Seite sagt nicht nur, die Verhandlungen sind nicht aussichtsreich, die sagen, Putin möchte ja gar nicht verhandeln. Hört doch auf, so zu tun, als wäre es die Ukraine, die sich da dagegen stemmt, weil sie keine Gebiete abtreten möchte. Dieser Mann, nämlich Wladimir Putin, glaubt, er kann noch viel mehr holen bei diesem Militäreinsatz, bei diesem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und solange er das glaubt, wird er auch nicht aufhören, diesen Krieg zu führen und sich, wenn dann, nur pro forma und nur um den Schein zu wahren, an einen Verhandlungstisch setzen. Einer, der das sagt, ist der ukrainische Präsident, der war heute zu Gast im EU-Parlament. Das hat er gesagt.
Jeder Tag zählt, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Und eines ist klar, ohne bestimmte entscheidende Faktoren wird Russland keinen wirklichen Grund sehen, sich auf ernste Verhandlungen einzulassen.
Und da kann man jetzt sagen, es ist ja eh klar, dass der ukrainische Präsident das sagt, er möchte ja seine Partnerstaaten zu mehr Waffenlieferungen drängen, aber sehr, sehr viele Militärexperten stützen seine Analyse, unter anderem Bundeswehroffizier Albin Rentenberger, bitte.
Russland sieht sich derzeit am Vormarsch, nicht zu Unrecht, sieht die Möglichkeit, diesen Konflikt militärisch für sich zu entscheiden. Und da ist sicherlich nicht im Sinn, ist es nicht im Sinne Putins, sich auf diesen Status quo zu beschränken, sondern hier wäre durchaus die Möglichkeit, militärisch noch mehr Erfolge zu erzielen.
Genau, und solange Putin das glaubt, kommt er nicht an den Verhandlungstisch. Und diese Seite argumentiert auch, macht die Erfolge der Ukraine nicht kleiner, als sie sind. Auch die russische Seite blutet, im wahrsten Sinne des Wortes, verliert mehr Soldaten, als sie jemals nachmobilisieren kann. Und diese Strategie der Ukraine, gerade so viele Waffen zu liefern, dass es zu wenig ist zum Siegen, aber
zu viel, um aufzugeben. Das ist die falsche Strategie. Wir müssen die viel intensiver unterstützen, damit überhaupt der Weg zu Verhandlungen geebnet werden kann.
Karina, schauen wir uns vielleicht noch ganz kurz einen Aspekt dabei an. Wenn es Verhandlungen gibt oder auch wenn es einen Frieden gibt, in was für einer Form auch immer, ist wohl klar, dass die Ukraine ganz einfach Land hergeben muss, das eben besetzt ist, obwohl sie eigentlich die Ukraine angegriffen wurde.
Ja, also davon gehen viele Militärexpertinnen und Experten einfach aus. Man ist ja eigentlich am Anfang von diesem Krieg gestanden und hat gesagt, man will alle Gebiete zurückholen.
Jeden Meter, auch jetzt, wenn wir zurückholen, hat
Zelensky gesagt. Genau, und auch die Halbinsel Krim, die ja seit 2014 schon besetzt ist. Und das wirkt halt bei dem derzeitigen Stand sehr, sehr unrealistisch.
Das waren Karina Trauner und Manuela Reidl, die für uns sich verschiedene Perspektiven beider Seiten angeschaut haben. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Bei uns gibt es jetzt eine kurze Werbepause, aber unbedingt dranbleiben. Danach sprechen wir, wie versprochen, weiter über die Innenpolitik, über die derzeitigen Koalitionsverhandlungen und zwar mit Peter Pehlinger, Buchautor, Journalist, SPÖ-Kenner und Maria Rauch-Kallert ist bei uns im Studio, die ehemalige ÖVP-Ministerin. Also unbedingt dranbleiben.
Herzlich willkommen zurück bei beider Seiten. Wir haben es Ihnen versprochen, es gibt jetzt das große Interview des Tages und dazu haben gleich zwei Gäste bei uns Platz genommen. Auf der einen Seite Maria Rauch-Kallert, die ehemalige ÖVP-Ministerin. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und auf der anderen Seite Peter Pehlinger, Journalist, Buchautor und durchaus auch SPÖ-Kenner über sehr viele Jahre. Herr Pehlinger, ich fange gleich mit Ihnen an. Wir wissen, die ÖVP führt jetzt mit der SPÖ und mit den NEOS Regierungsverhandlungen tatsächlich. Können die überhaupt noch scheitern und wenn ja, woran?
Natürlich kann man immer scheitern, nicht? Wenn man sich zerstreitet, sodass keine Einigung möglich ist, dann hieße es zurück an den Staat oder vielleicht eher zurück an die Wahlurne. Aber es wäre nicht ratsam für alle drei, es scheitern zu lassen. Ja?
Wenn Sie sagen zurück an die Wahlurne, das heißt auch Sie glauben, dass dann eine zweite Verhandlung eben dann mitunter mit der FPÖ nicht die wahrscheinliche Variante wäre?
Es ist eine mögliche Variante, aber das würde ja heißen, dass der Bundeskanzler von sich aus geht und das kann ich beim besten Willen mir nicht vorstellen.
Weil einfach zu viel für die Hand und Personen natürlich auf dem Spiel steht. Frau Rauch-Kallert, vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen. Sie waren in solchen Verhandlungen, Sie waren dabei, gleich bei mehreren. Jetzt wurden im Prinzip schon, jetzt haben die Parteispitzen schon gesprochen, haben die nicht eigentlich schon die größten Brocken aus dem Weg geräumt und jetzt geht es mehr oder weniger nur noch ums Feintuning bei diesen Gesprächen, bei diesen Verhandlungen oder sehe ich das zu einfach?
Ich glaube, Sie sehen es ein wenig zu einfach. Ich denke, dass die letzten Wochen dafür genutzt wurden, um Vertrauen aufzubauen, um sicherzustellen, dass es keine unfernfalls von hinten, von der Seite oder sonst woher gibt. Das heißt, um zu sehen, wie kann das atmosphärisch funktionieren. Wir wissen ja, bis jetzt gab es ja sehr wenige Kontakte zwischen ÖVP und SPÖ. Es war eher eine extreme Gegenseite, die da im Wahlkampf gegeneinander gekämpft hat. Wobei ich sagen muss, das ist beobachtend von Seiten des Bundeskanzlers hier eigentlich nie unfaire Aussagen gegenüber einem anderen gegeben hat. Und wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich, war auch Andreas Babler persönlich nicht unfair gegenüber dem amtierenden Kanzler. Also das sollte funktionieren. Beate Meinl-Reisinger ist manchmal in ihren Ausdrücken stark, aber auch nicht unfair. Also die Entscheidung, dass es mit den NEOS eine Verhandlungsrunde, also dass es hier Koalitionsverhandlungen geben wird, war erwartbar, weil ich glaube, dass das Vertrauen zwischen der ÖVP und den Grünen durch den Alleingang von Leonore Gewessler sehr geschädigt war und dass hier auch die ÖVP-Partei nicht mehr akzeptiert hätte, eine Verhandlungsrunde mit den Grünen. Also nicht nur der Bundeskanzler oder die Regierungsmannschaft, sondern tatsächlich auch die Funktionäre dahinter.
Vielleicht noch ganz kurz noch zu diesen Verhandlungen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein du gibst mir, ich gebe dir, ein ewiger Abtausch?
Nein. Also ich glaube, jeder geht mit seinem Regierungsprogramm in diese Verhandlungen. Das Regierungsprogramm ist die Ausgangslage. Dann gibt es einzelne Kapitel, Die hat der Bundeskanzler ja jetzt schon definiert. Das ist vor allem Sicherheit, das ist Migration, das ist vor allem der Wirtschaftsstandort, wo in den nächsten Wochen hart gearbeitet wird. Und da gibt es für jeden, sage ich jetzt einmal, Leuchtturmprojekte ist so ein, sollte dann das sein, was rauskommt. Aber jeder hat seine Vorstellungen, die bei dieser Konstellation teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind. Daher wird es sehr schwierig sein, auch hier entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Aber wir hoffen sehr, dass es Ergebnisse gibt, weil das, was Peter Bellinger gesagt hat, Neuwahlen wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte.
Diese unterschiedlichen Vorstellungen und gerade auch das Knackthema Wirtschaftsbudget, Budgetsanierung eventuell, ist es das, woran es sich vielleicht am Ende spreizen könnte, inhaltliche?
Könnte sein, hoffen wir nicht, könnte sein. Mir fehlt noch ein, ich verwende das Wort Leuchtturmprojekt, trotz der rügenden Beid. Ich finde, die Bildungspolitik muss ganz stark in den Vordergrund wieder kommen. Wir haben eine Gesundheitspolitik und Bildungspolitik. Das sind zwei Dinge, die abgearbeitet gehören, weil das immer wieder gesagt wird, das ist alles so wunderbar, gar nichts ist wunderbar. Ja? Wir brauchen eine neue Schulpolitik, wir brauchen eine neue, bessere ausgestattete Gesundheitspolitik, Versorgung, nicht die Politik ist eh okay, aber die Versorgung. Wir brauchen kürzere Wartezeiten in den Zimmern der Ärzte. Und wir brauchen Überlegungen, dass endlich einmal das ein gemeinsames Schulsystem kommt, wo alle von 6 bis 15 bei aller inneren Differenzierung in die Schule gehen gemeinsam, und zwar am besten mit Ganztagesbetreuung. Das würde übrigens, kleiner Vorgriff, auch in der Migrationsfrage sehr gut tun. Ja.
Aber könnte man da nicht vielleicht sogar tatsächlich einander dann auch gewisse Erfolge gönnen? Bildung wird sich mit Sicherheit die NEOS gerne annehmen, nicht Gesundheit, wahrscheinlich die SPÖ.
Vielleicht noch ein Wort überhaupt zu den NEOS. Ich finde ja, dass die wirklich ein erfrischendes, nicht nur weil es drei sind, sondern ein erfrischendes Element sein können und müssen. Ja, die haben nicht zuletzt immer wieder sich als Reformmotor verstanden. Und ich finde es sehr witzig und gut, dass die Frau Parteiobfrau, dass sie da jetzt gesagt hat, man muss Rot und Schwarz in den Hintern treten. Da haben zwar einige Journalisten irgendwie gesagt, wie kann man das sagen? Ich finde es sehr witzig und sehr gut. Und hoffentlich sind sie auch die treibenden Kräfte. Ja.
Wenn es um dieses Erfolg gönnen geht, das war ja genau eines der Probleme bei der ehemaligen Großen Koalition. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das war ein ziemliches Gegeneinander. Wir wissen, was dann alles gekommen ist danach. Aber ist das jetzt ein ganz wichtiger Punkt auch in dieser Dreierkoalition, dass man sich eben da gegenseitig mehr oder weniger, nehmen wir es nochmal, Leuchtturmprojekt, aber dass man sich das ein Stück weit auch gönnt?
Also ich glaube, das ist dringend notwendig. Ich weiß nicht, was Sie jetzt mit der ehemaligen Großen Koalition gemeint haben.
Sagen wir noch, das nicht, aber ich meine jetzt 15er Jahr, 16er Jahr, also wie wirklich noch sozusagen ÖVP und SPÖ zusammengearbeitet haben, da waren die Fronten am Schluss schon sehr verhärtet.
Ja, da ging es gar nicht mehr, das stimmt. Und das ist auch, je länger eine Konstellation dauert, desto schwieriger wird sie natürlich. Ich glaube, dass alle drei Parteien, die jetzt verhandeln, erkannt haben, dass im Moment keine Zeit und kein Spielraum mehr ist für einzelne für Einzelgänge oder für entsprechende andere Niederlagen. Ich glaube, jetzt muss diese Koalition, so sie zustande kommt, muss zeigen, dass sie an einem Strang zieht und dass sie dort, wo es notwendig ist, die entscheidenden Schritte setzt. Das wird gerade in der Wirtschaft und bei den Finanzen nicht sehr leicht sein. Weil dort, ja, na, nicht nur, weil die Unterschiede so groß sind, sondern auch, weil die wirtschaftliche Lage so groß ist. Sie ist nicht nur in Österreich, sondern rundum. Es ist in Deutschland nicht viel besser, es ist eher sogar schlimmer. Deutschland ist der größte Handelspartner von Österreich. Es ist in Europa nicht rosig. Es wird in den Vereinigten Staaten nicht rosig werden, auch wenn Donald Trump verspricht, gerade wenn er America Great Again macht, heißt das, dass das zulasten von Europa geht. Also sogar China hat schon wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das heißt, generell wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr vieles verändern müssen, und Österreich wird in diesem, auch wenn es ein kleines Land ist, in diesem Zeitraum auch entsprechend sich positionieren müssen und wird vor allem wieder wettbewerbsfähig werden müssen. Ich höre aus der Wirtschaft, dass wir zunehmend durch die Lohnverhandlungen in den letzten Jahren, durch die Lohnerhöhungen, die Wettbewerbsfähigkeit verloren haben oder eingebüßt haben. Das heißt, hier wird wieder einiges notwendig sein und das werden hoffentlich im Sinne der viel gepriesenen, aber auch viel gescholtenen Sozialpartnerschaft, die beiden ehemals großen Parteien, ÖVP und SPÖ, die ja diese Sozialpartnerschaft in den 50er Jahren und 60er Jahren geschmiedet haben, einsehen, dass hier Vernunft angesagt ist und dass man gemeinsam voranschreitet in den notwendigen Maßnahmen und sich nicht an anderen profilieren oder gegen andere profilieren sollte.
Gerade bei diesem schwierigen Thema, da habe ich jetzt gestern zum Beispiel und vorher die ÖVP auch, aber gestern zum Beispiel Andreas Babler, SPÖ-Chef, wieder sagen hören, ja, wir brauchen einen Wirtschaftsaufschwung. Herr Billinger, den kann man ja nicht einfach so herzaubern. Also wird es da teilweise vielleicht sogar auch schmerzhafte Maßnahmen geben müssen, die dann aber wieder bei der Wählerinnenschaft unbeliebt sind?
Das wird schon sein. Für die SPÖ schmerzhaft und für die SPÖ-Wählerschaft schmerzhaft.
Das wird schon sein, aber es kann nicht nur sparen, sparen, sparen sein. Man muss auch gleichzeitig sagen, wo wird sinnvoll investiert? Wir brauchen ein Investitionsprogramm, mindestens genauso wie ein Sparprogramm, weil sonst ist der Aufschwung der Wirtschaft weg. Und die einzige Korrektur wahrscheinlich der ganzen Sendung, ich glaube nicht, dass die Lohnerhöhungen schuld sind an der Wirtschaftssituation, die wir jetzt haben. Oder
bei den Lohnstückkosten.
Ja, aber andererseits braucht man eine Kaufkraft auch der Bevölkerung. Und daher war es wichtig, gerade angesichts der Inflation, das irgendwie auszugleichen, dass da vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Gießkanne gegangen wurde und da großzügig verteilt wurde an alle, auch an die, die es nicht wohnen haben, ist eine andere Sache. Aber jedenfalls sparen allein ist wenig. Wir brauchen ein gescheites Investitionsprogramm, gerade in den Zukunftsthemen Bildung, Gesundheit und was es sonst noch gibt.
Aber ich komme gerade von einer Veranstaltung der Lebensmittelindustrie, der österreichischen Lebensmittelindustrie, und habe mit angehört an den Tischen, wie Industrielle aus der Lebensmittelindustrie eben über die Lohnerhöhungen gesprochen haben. Vor 2 Jahren waren sie bei uns 10% oder vor 1,5 Jahren. In Deutschland waren sie damals 6%. Dann waren sie bei uns 6 oder 7%, in Deutschland 2%. Das macht schon was aus. Weil, also das hat natürlich Auswirkungen auf die Lohnstückkosten, ist überhaupt keine Frage.
Ich meine, in dem Zusammenhang, weil Sie gesagt haben, diese Lohnerhöhungen waren zu hoch. Man kann auch sagen, man muss in Frage stellen, die letzten Pensionserhöhungen natürlich. Ja, die waren im letzten Jahr fast 10%. Und es ist natürlich fraglich, natürlich kann sich keine Partei leisten, da jetzt groß reinzuschneiden oder zu gefährden, diesen Aufschwung für die Pensionisten. Aber in dem Ausmaß wird es sicher nicht mehr geben. Und vor allem muss man schauen, dass man ein bisschen differenziert. Nicht, dass man wieder Deckel einzieht, bis wohin welche Erhöhung ist. Weil es ist ja wirklich nicht einzusehen, warum da Serie 2412 genau das Gleiche kriegt wie die hart arbeitende Frau an der Budel.
Ja. Nur muss man halt dazu sagen, die Pensionisten halt ganz wichtige Wählergruppe auch, gerade auch natürlich auch für die SPÖ. Aber eine Frage dazu noch, diese ganzen Problematiken, die wir jetzt aufgezeichnet haben, die zu lösen, Sie haben es gesagt, es wird für alle Regierungen weltweit eine große Herausforderung werden, aber das dann in einer Dreierkoalition eben, Herr Billinger, wo es noch schwieriger sein wird, wahrscheinlich einen Kompromiss zu finden, als bei einer, Sie wissen, wie schwierig sie schon ist, bei einer herkömmlichen Koalition, das ist ja eine unglaubliche Herausforderung.
Ja, aber ich zähle Ihnen jetzt nicht auf, ich habe den Zettel gar nicht mit, weil man da mindestens 7, 8 Länder in der Europäischen Union haben mehr Parteien regiert. Das geht bis zu 4 und 5 Parteien.
Ja? Wir waren verwöhnt.
Ja?
Allerdings, es gibt auch wie in Bulgarien in der Zwischenzeit die 8. Wahl innerhalb von 3 Jahren.
Das
wollen wir keine
Demokratie ist halt was Kompliziertes. Demokratie ist was höchst Kompliziertes und wir waren verwöhnt, wie Sie gesagt haben, immer verwöhnt und gleichzeitig wurde es ja auch verflucht, dass immer die gleichen 2 und so, das war ja schon fad. Und das ist ja seit einiger Zeit schon anders und es wird halt jetzt wieder anders werden. Gut so.
Schauen wir noch mal ganz kurz, weil Sie es vorher auch schon so ein bisschen besprochen haben, auf die Rolle der Sozialpartner eigentlich. Also gerade Gewerkschaft und Wirtschaftskammer, Frau Rauch-Kallert, nachdem Sie ja doch ein 4-5-mal, glaube ich, haben wir vorher gerade kurz durchgezählt, Erfahrung bei Regierungsverhandlungen haben. Was für eine Rolle spielen die denn? Weil das sind ja durchaus mächtig auch in Österreich.
Das kommt darauf an, welche Rolle Ihnen die Verhandler zugestehen. Es gab Verhandlungen, da haben die Sozialpartner eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und es gab immer wieder Phasen, wo man versucht hat, den Einfluss der Sozialpartner zurückzudrängen. Es hat ja Phasen gegeben, da war das sehr ausgeprägt, da ging ohne die Sozialpartner gar nichts. Hat dazu geführt, dass es in Österreich relativ wenige Streiks gegeben hat, relativ wenige Kämpfe zwischen Wirtschaft und Arbeiterschaft, hat aber auch dazu geführt, dass manchmal Kompromisse geschlossen wurden, mit denen die Regierenden dann gar nicht glücklich waren. Ich kann mich sehr gut an das Zitat erinnern, dass es in Österreich keinen Konflikt oder keine Konfliktaustragung gibt, weil in Österreich kommt der Kompromiss schon vor dem Konflikt, war eines der Beaumonts von Erhard Busek, der ich glaube, dass es in der Demokratie in Ordnung ist, dass man sich auseinandersetzt, dass man auch Meinungsverschiedenheiten in der entsprechenden Form austrägt. Das ist gut für die Demokratie. Ich glaube aber, dass in den letzten Jahren zu wenig erklärt wurde, warum manches notwendig ist, warum manches geschieht. Aber ich weiß das aus eigener Erfahrung, es bleibt immer zu wenig Zeit für die Erklärung. Es ist so, dass so viel am Tisch liegt zu erledigen, so viel notwendig ist, dass dann sehr oft die Diskussion darüber zu kurz kommt. Ich bin eigentlich sehr froh, dass in den letzten Monaten und in diesem Jahr rund um diese Wahl das Interesse an Politik immens gestiegen ist, dass wir auch eine höhere Wahlbeteiligung hatten, das ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass dieses Interesse auch weiter anhält. Und ich hoffe, dass eine Regierung, wenn sie zustande kommt, und ich hoffe, dass sie zustande kommt, auch viel Zeit in das Erklären des Ergebnisses, der Ziele und auch der Umsetzung laufend auch darüber kommuniziert.
Ich habe mir schon einmal das Wort Leuchtturmprojekte von Ihnen ausgeborgt. Lassen Sie mir jetzt auch noch das Wort Meinungsverschiedenheiten ausborgen. Und da sind wir, Herr Belinger, bei der SPÖ. Da gibt es genug von Meinungsverschiedenheiten. Stichwort Georg Dornauer, Stichwort Rudi Fussi, der da jetzt sozusagen die Macht übernehmen will bei der SPÖ. Wir sind mitten in dieser schwierigen Phase, in diesen Koalitionsverhandlungen. Wie problematisch ist das in der SPÖ, wenn es da weiter drunter und drüber geht, wie schon die letzten Jahre, aber eben auch in den letzten Wochen?
Also, weil Sie angeführt haben, Rudi Fussi, ich glaube, und ich kenne ihn wirklich seit 30 Jahren, ja, in allen Parteien gewandelt haben, die er hatte schon. Ich glaube, es tut vor allem der Rudi Fussi hoffen, dass er Unruhe oder dass er schafft, an die Spitze zu kommen. Ich gebe ihm keine Chance, außer es steht irgendjemand so dahinter, der ihn da missbraucht oder gebraucht, wofür ich noch kein Indiz habe. Er will es wirklich selber werden. Ja. Und ich glaube, das allein wird es noch nicht reichen. Noch dazu, wo er ja teilweise schon sehr viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Und die anderen sind natürlich bedauernswerte Rücktritte, aber das ist halt so. Die SPÖ ist nicht gerade in einer Aufschwungphase. Und da gibt es halt viele, die entweder Fehler machen, wie Georg Dornauer, oder die halt andere Prioritäten setzen, wie in Salzburg und Oberösterreich, wo sie sagen, ich will wieder stärker meine Familie haben.
Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber ganz kurz noch, was heißt das für Andreas Babler, eben den Parteichef, für den das sowieso eine ganz neue Welt ist und der noch mit diesen Schwierigkeiten da konfrontiert? Macht das noch schwieriger, die Verhandlungen?
Ich glaube, eigentlich könnte Babler Fussi dankbar sein, dass der Fussi das ist, der versucht, diesen Unmut, den es natürlich gibt, zu bündeln, weil es damit ihn weiter noch zementiert.
Frau Rauch-Kallert, schauen wir auf die ÖVP-Seite und da eben ganz speziell auch auf Karl Nehammer. Ist der denn eigentlich, ganz salopp gesagt, weg, wenn das jetzt aus diesen Koalitionsverhandlungen nichts wird? Weil er selber hat ja eigentlich, wir haben es vor Ende letzter Woche eigentlich gehört, gesagt, die Grünen sind damit vom Tisch.
Also ich habe auch den Eindruck, dass die Grünen vom Tisch sind. Ich habe aber auch den Eindruck, dass Karl Nehammer in diesen letzten Wochen, die ja für ihn sicher nicht leicht waren, sowohl politisch als auch privat durch den Tod des Schwiegervaters, dass er in diesen Wochen eigentlich unglaublich gewachsen ist. Ich hatte so den Eindruck, als er das vor 3 Jahren übernahm in einer schwierigen Situation, weil Kurz zurückgetreten ist, dann war Kurz Schallenberg Bundeskanzler und dann ist er es geworden.
War ja seine erste Wahl jetzt eigentlich, das vergisst man
ja, manchmal ein bisschen. Ja, es war so wirklich er hat so etwas übernommen, was er weiterführen musste, mit einem Regierungsprogramm, das er zwar in einem Kapitel, ich nehme an, in der Innenpolitik mitverhandelt hat, aber nicht im gesamten Programm. Er musste das durchziehen, es waren extrem schwierige Zeiten. Während ich jetzt das Gefühl habe, also er ist in den letzten Wochen und Monaten des Wahlkampfs wirklich gewachsen. Und jetzt habe ich den Eindruck, er hat wirklich so, es ist jetzt sein Ding. Er ist jetzt der Verhandler. Und er hat es bis jetzt, finde ich, hervorragend gemacht. Ich weiß, dass es jetzt etwas lang war. Ich hätte mir ja auch gewünscht, dass der Herr Bundeskanzler dem Stärksten den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hätte, weil dann wäre wahrscheinlich auch mit einer Terminisierung bis zu welchem Zeitpunkt klar sein muss.
Also dass Alexander von der Bellen als Bundespräsident gesagt also hat, der Herbert hat, Kickl, probieren Sie es.
Ich hätte
dann
sozusagen dem Herbert Kickl nicht zum Opfer gemacht. War nicht so. Eigentlich mit der Absicht, es zu verkürzen. Wahrscheinlich hätte es auch nicht sehr viel länger gedauert, wenn man einen Termin gesetzt hätte. Aber in diesem Fall, muss ich sagen, waren diese Wochen notwendig, um Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das hat jetzt zwischen ÖVP und SPÖ gut funktioniert. Zwischen den Neos und der ÖVP war es nicht gestört. Ich glaube auch nicht zwischen den Neos und der SPÖ, sodass jetzt tatsächlich stark verhandelt werden kann. Und weil Sie mich vorher gefragt haben, also jeder geht einmal mit seinem Programm hinein. Und dann gibt es viele Verhandlungen. Es teilt sich dann in Kapitel auf und die Kapitel teilen sich wieder in Unterkapitel auf und dann gibt es Untergruppen und Unteruntergruppen, die einzelne Punkte verhandeln und dann immer wieder mit ihren Ergebnissen in ihre Obergruppe gehen oder und die wiederum an die Spitze weitergegeben wird, wo man dann sagt, ja, das, und dann gibt's in vielen Punkten Einigung oder doch etwas, wo sagt, da können alle drei mit. Und dann bleiben die harten Brocken. Und die harten Brocken, die sind dann wirklich für die Parteichefs. Die werden dann auch wirklich in der Nacht bis um 5 Uhr, 6 Uhr früh verhandelt.
Das also, haben wir auch schon gewartet.
Ja. Klingt sehr kompliziert. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis wir eine Regierung haben, wenn das was wird?
Also ich würde mich sehr wundern, wenn es vor Weihnachten eine Regierung gäbe. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil es gibt ja auch noch einiges zu tun im Parlament. Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen eine kleine Vorleistung, es gibt ja dann noch ein offenes Problem mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, wo es um die, also vor allem für die Staatsanwaltschaft wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn in der November- und Dezember-Sitzung des Nationalrates, wahrscheinlich im Dezember, ja, eine Einigung erzielt werden kann, unter diesen drei Parteien, dass man das löst, dann wäre das sozusagen ein erster Schritt, auch zu beweisen, hoppla, die können miteinander. Und und da hat man ja noch einiges zu tun, weil da muss man ja auch darüber verhandeln. Also ich rechne, dass es nach Weihnachten, also ich rechne im Jänner.
Herr Bellinger, wir haben fast keine Zeit mehr, aber was ist Ihre Schätzung? Wie ist der Zeithorizont?
Ich bin nicht ganz optimistisch. Ich glaube, es kann im Februar noch werden. Wobei, ehrlich gesagt, die Dauer ist nicht das Entscheidende. Die Frage ist, was kommt raus und wie glaubwürdig ist die Einigung? Ich habe schon auch erlebt, nicht als Verhandler natürlich, aber als Journalist, ich glaube, eine Koalitionsbildung, die hat 3-4 Monate gedauert. Ja? Also das wäre diesmal mit 3 Monaten noch eine eher kurze. Und ich glaube, im Februar ist es soweit dann.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Herr Rauch-Kallert, Peter Bellinger, danke, dass Sie da waren.
Danke.
Und Ihnen empfehlen wir jetzt jedenfalls dran zu bleiben. Es geht nämlich weiter mit Wild umstritten. Und da sind heute zu Gast Wolfgang Rosam,
Bernd Hinteregger
und Eva Konzett.
Viel Spaß und bis zur nächsten Ausgabe. Auf Wiedersehen.